Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Showdown um den Titel in London. 9 Fahrer haben noch rechnerische Chancen auf den WM-Titel 2025-26. Realistische WM-Träume dürfen sich Tabellenführer Jack Dennis sowie seinen direkten Verfolger Mitch Evans, Pascal Wehrlein und Oliver Rowland machen. Alles zu den letzten beiden Gen 3 Evo-Rennen in London sowie unsere Tipps gibt es in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur letzten Vorschau-Episode dieser Saison. Ja, da kann man ja wirklich schon sagen, die Saison ist wie im Fluge verlaufen. Und diese Strecke der letzten Gen 3 Evo-Saison hat auch Tobi Würz mit mir verbracht. Und den begrüße ich auch wieder hier in dieser Folge. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, wir saßen im Winter hier, haben uns auf die Saison gefreut. Jetzt ist es Sommer geworden, draußen sommerliches Wetter und dann auf einmal ist die Saison auch dann direkt schon wieder vorbei. Also das ist schon wirklich immer der Wahnsinn, wie schnell dann doch so eine Formel-E-Saison im Rausch vorbeifliegt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, klar, am Anfang, es fängt ein bisschen langsam an, ganz viele Single-Header, mit Ausnahme von Saudi-Arabien. Aber spätestens dann, wenn die Saison nach Europa kommt und ein Doubleheader auf den nächsten folgt, dann geht's tatsächlich schon ziemlich schnell. Und jetzt stehen wir hier und berichten vom letzten Gen 3 Rennen der Formel E-Geschichte.
So sieht's aus und darauf freuen wir uns und vor allen Dingen, was das Wochenende mit sich bringt. Wir haben schon gesagt, es geht um die WM, letztes Gen 3 Evo Rennen und vor allen Dingen auch das letzte Rennen im Messezentrum von London, dem Excel und alles dazu gleich. Aber erstmal müssen wir auf das zu sprechen kommen, was denn so liegen geblieben ist und das machen wir wie immer im Newsüberblick kurz und kompakt.
Andere Farben. Porsche fährt beim letzten Einsatz des 99X Electric in der britischen Hauptstadt mit einer besonderen Lackierung, die das Design verschiedener erfolgreicher Porsche-Rennfahrzeuge der 1980er Jahre aufgreift.
Andere Farben. Auch DS Penske hat für das letzte Rennwochenende von DS Automobiles in London eine andere Lackierung gezeigt, die an die Zeit mit Tichita sowie die Saison 9 und 10 mit Penske erinnert.
Und keine Alternative. Trotz der nach wie vor unsicheren Lage im Nahen Osten plant die Formel E keinen Ersatzort für den Gen 4 Saisonauftakt in Jeddah ein. Sollte das Rennen nicht stattfinden können, startet die Saison im Januar 2027 in Mexiko-Stadt.
Und das greifen wir direkt auch auf in unserem heißesten Thema aus dem Paddock, nämlich die Sicherheitslage im Nahen Osten und in gewisser Weise natürlich auch, was den Saisonauftakt der Formel E in Jeddah angeht. Wir haben es schon gehört von dir, Tobi, die Sicherheitslage, ihr kennt es sicherlich aus der Nachrichten, ist weiterhin angespannt und wir haben es jetzt dann auch gehört. Die Formel E hat bestätigt, dass es eben kein Ersatzrennen für den Saisonauftakt in Jeddah geben wird, während die Formel 1 ja ihr designiertes Bahrain-Rennen bereits ja schon nach Malaysia verlegt hat, will die Formel E das im Dezember stattfindende Jeddah-Rennen nicht ersetzen und dies eben womöglich dann auch austragen, wenn die Lage es dann zulässt, Tobi. Ist schon interessant, dass man keinen Plan B hat. Also wie würde man denn fortfahren, wenn Jeddah dann nicht möglich wäre aufgrund der aktuell weiterhin angespannten Sicherheitslage dort?
Ja, man hat einen Plan B, aber der Plan B heißt nicht, dass man eine Alternative zu Jeddah hat, sondern der Plan B besteht darin, das Rennen zu einem späteren Ausweichtermin im Jahr 2027 stattfinden zu lassen. Sollte es soweit kommen und im Dezember nicht in Saudi-Arabien gefahren werden können, wird die Saison also erst Mitte Januar in Mexiko-Stadt eröffnet. Das ist auf der einen Seite natürlich schade, ja, weil ich schon gerne dieses Jahr noch gesehen hätte, das erste Rennen mit den Gen 4 Autos. Auf der anderen Seite, zeitlich hat man da auch nicht die große Alternative. Ich meine, die Logistik, die dahinter steht, die muss schon einiges an Vorlauf haben. Und Saudi-Arabien, muss man ja auch sagen, ist ein ziemlich wichtiger Sponsor für die Formel E. Da gibt's mehrere Unternehmen, die der Formel E mit viel Geld unter die Arme greifen. Und dass man da auf jeden Fall fahren will, ist dann in dem Zusammenhang natürlich auch verständlich. 4 Wochen später wäre der Saisonauftakt dann statt Mitte Dezember, Mitte Januar. Auf der anderen Seite, Ende Dezember ist Weihnachten, da kommt Neujahr, da würde man sowieso nicht fahren wollen. Also einen anderen Termin vor Mexiko hätte man sowieso nicht. Also es müsste ja schon dieses Wochenende zwingend sein. Heißt im Endeffekt, sollte die Lage im Nahen Osten weiterhin so sein wie aktuell, werden wir tatsächlich erst im Januar das erste Rennen der Gen 4-Ära sehen. Also werden wir dann ungefähr 5 Monate Pause nach dem Saisonfinale jetzt in London haben.
So viel Pause haben wir zum Glück nicht jetzt, nämlich zu diesem Wochenende in London, und das ist das Saisonfinale bekannterweise in den letzten Jahren gewesen. Schauen wir ein bisschen auf die Stadt, die wir euch eigentlich nicht unbedingt vorstellen müssen. 14,2 Millionen Einwohner, die drittgrößte Stadt Europas an der Themse gelegen. Kommen wir dann doch eher mal zum Kurs. Kein wirklicher Stadtkurs, sondern auf dem Messgelände des Excel-Zentrums dort gelegen, und das im Stadtteil Dockley im Westen Londons, und gefahren auf dem Kurs bereits schon 10 Mal. Und jetzt steht das zum letzten Mal im Rennkalender, bevor die nächste Saison mit den Gen 4 Fahrzeugen dann Brands Hatch unter die Räder genommen wird, Tobi. Die Messehalle dort in London bietet ja dann doch einiges, mit einmal dem Start in den Messehallen und vor allen Dingen auch sehr viel im Outdoor-Bereich unterwegs.
Genau, es ist eine Indoor-Outdoor-Strecke, die einzige Indoor-Outdoor-Strecke, die es in einer internationalen Motorsportserie gibt. Natürlich kennt man das teilweise aus dem Kartsport, aber es ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Hier wird durch die Messehalle gefahren, wo sich auch die gesamten Tribünen befinden, und dann einmal außen um die Messehalle drum und an der anderen Seite wieder in die Messehalle hinein. Der Bereich zwischen den Kurven 19 und 5 sowie die Kurvenkombination 6, 7 und 8 nach der ersten Rampe aus der Halle raus, die sind jeweils überdacht. Mit nur 2,077 Kilometern ist es die kürzeste Strecke im aktuellen Rennkalender. Da fehlen sogar fast 300 Meter auf den Kurs in Berlin, und der ist schon nicht sonderlich lang. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kursen der Formel E ist die Strecke in London jedoch extrem verwinkelt und langsam. Daher wird hier auch deutlich weniger Energie verbraucht. Die Fahrer haben daher fürs Rennen auch weniger Energie zur Verfügung. Das sind 27 Kilowattstunden am Samstag beziehungsweise 28 Kilowattstunden am Sonntag. Zum Vergleich, ansonsten sprechen wir über 38,5 Kilowattstunden Energie. Also das ist schon rund ein Drittel, was an Energie weniger zur Verfügung steht. Attack Mode haben wir auch wieder an der Außenseite von Kurve 16. Eine Rechtshaarnadel, bei der man doch einiges an Zeit verliert. Luca, lass uns mal auf die besten Überholchancen gucken. Das sind in London auch nicht wirklich viele.
Nee, das ist ziemlich begrenzt. Wir kennen klar am Start Kurve 1 am Ende von Start und Ziel. Geht am Start dann doch ziemlich gut. Da kann man gerade im hinteren Feld einige Positionen gut machen. Dann Kurve 11, das ist vor der Schikane. Und sowie auch Kurve 16, nämlich vor der Hanel. Dort kann man sich natürlich innen als auch natürlich außen vorbei zwängen. Aber du hast schon gesagt, es wird dann doch ziemlich schwierig, Überholchancen sich zu erarbeiten. Das sind jetzt mal 3, die wir uns herausgesucht haben. Sonst in den Strecken arbeitet man sich dann doch vielleicht mal selber einige Möglichkeiten an Stellen, wo es nicht unbedingt möglich ist. Aber hier tatsächlich ist es beschränkt auf diese 3 wirklichen Überholchancen. Schauen wir auf die Meisterschaftschancen, Tobi. Fahrer-WM, Team-WM und Hersteller-WM gehen wir darauf ein. Fangen natürlich wie immer mit der Fahrer-Weltmeisterschaft an. Das ist natürlich das Wichtigste, und da schaut jeder drauf. Rechnerisch und theoretische Chancen haben noch 9 Fahrer, aber wir haben uns jetzt mal realistisch auf die ersten 4 eingestellt, nämlich auf Jake Dennis, den aktuellen Tabellenführer, auf Mitch Evans Platz 2, auf Pascal Wehrlein, der auf 3 liegt, und auf Oliver Rowland, der auf 4 liegt. Du kannst aber gerne natürlich auch nochmal auf die restlichen 5 eingehen, die noch zumindest rechnerische Chancen haben.
Eduardo Mortara, Antonio Felix da Costa, Nick Cassidy, Nico Müller und Nick de Vries. Aber wie du schon sagst, die Chancen dieser 5 sind tatsächlich nur mathematischer Natur. Selbst wenn einer von diesen 5 Fahrern am Samstag das perfekte Ergebnis gelingen würde, Rennsieg, Pole Position und schnellste Rennrunde, dann hätte er immer noch weniger Punkte als Jake Dennis. Also wird auf gar keinen Fall als WM-Führender in das letzte Rennen gehen. Daher, Ich vermute sehr stark, es wird sich auf einen der vier Piloten kristallisieren. Die müssten tatsächlich schon alle patzen, damit ein Fahrer, der dahinter liegt, noch Chancen hat. Gucken wir mal auf die Team-WM. Hier sind es etwas weniger, aber immerhin noch fünf Teams, die mathematische Chancen haben. Das sind Jaguar, Porsche, Andretti, Mahindra und Citroën. Realistisch wird es allerdings auf ein Duell zwischen Jaguar und Porsche hinauslaufen. Die anderen Teams brauchen schon drei, eher sogar vier Podiumsplätze am Wochenende. Und auch nur dann würde das funktionieren, wenn Jaguar und auch Porsche kaum punkten. Das ist schon vorgekommen, das soll möglich sein. Aber auch hier, glaube ich, ist das rein theoretischer Natur. Und theoretischer Natur passt ja auch gut zur Hersteller-WM.
Das stimmt. Hier ist die Entscheidung nämlich schon bereits gefallen, nämlich das Ganze in Tokio. Porsche liegt dort uneinholbar vorne, hat sich dort den WM-Titel schon vorzeitig gesichert. Also da ist das alles schon vergeben und geklärt. Natürlich die restlichen Positionen gerade im hinteren Feld sind noch nicht unbedingt direkt bezogen. Und da verweise ich natürlich immer auf eformel.de, nämlich auf die genauen WM-Chancen und was nötig wäre, um bei der Fahrer-WM sich vorne rein zu pirschen und dort den Titel zu holen, genauso wie bei der Team-WM. Dort gibt's dann schon vor dem Rennen am Samstag den Artikel zu dem, was genau wichtig ist, um sich dort noch WM-Chancen zu erhalten oder diese eben zu maximieren. Das eben mit dem Artikel auf eformel.de. Schauen wir nur auf die Wettervorhersage. Es ist tatsächlich nicht very British, sondern Freitag 31 Grad und am Wochenende 27 Grad. Und Tobi, du bist ja vor Ort, musst du eine Regenjacke mitnehmen? Das kannst du dir tatsächlich sogar selber beantworten.
Ja, tatsächlich nicht. Es soll trocken bleiben. Lediglich Sonntag gibt es eine minimale Regenwahrscheinlichkeit von je nach Wetter-App, die man benutzt, Stand Montagabend, wo wir das aufzeichnen, zwischen 8% und 15%. Also Regen, glaube ich, wird nicht die riesengroße Rolle spielen. Luca, was allerdings eine riesengroße Rolle spielen wird, ist die Favoritenfrage. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach in London?
Ich sag, das Samstagrennen gewinnt Pascal Wehrlein, allein auf das Thema WM nochmal spannend zu machen. Und dass er dort dann vielleicht sogar als WM-Führender an den Sonntag geht. Dort gibt's aber dann aus meiner Sicht so ein bisschen den Switch und dort holt sich dann Jack Dennis mit dem Heimsieg auch direkt den Titel. Wäre dann auch sein zweiter in der Formel E-Geschichte und in seiner Karriere. Deswegen sind das beide meine Favoriten für einen Sieg. Tobi, du hast andere Namen stehen und das auch nicht unbedingt Namen, die man vielleicht direkt so erwarten könnte. Bin ich ehrlich?
Naja, es geht einigermaßen. Also ich habe für das Samstagsrennen mir Nick Cassidy notiert. Der hat ja die beiden Rennen im letzten Jahr für Jaguar gewonnen, fährt jetzt für Citroën, hat da auch diese Saison schon mal gewonnen, hat die letzten beiden Rennen auf dem Podium gestanden. Warum also nicht? London ist eine Strecke, die ihm durchaus liegt. Ich tippe, er gewinnt den dritten Lauf in London in Folge. Und Sonntag, ja, ob es realistisch ist, weiß ich nicht. Aber ich bin der Meinung, es müsste endlich mal der Knoten platzen mit einem Rennsieg für Eduardo Mortara. Der hat schon viermal in dieser Saison auf Pole Position gestanden. Nie konnte er gewinnen. Edo Mortara, sein letzter Rennsieg, datiert noch aus der Saison 8. Er hat das Saisonfinale damals gewonnen in Seoul, Südkorea. Also das allerletzte Rennen mit den Gen 2 Autos. Jetzt tippe ich, er wird auch das allerletzte Rennen mit den Gen 3 Autos gewinnen. Das wäre doch eine schöne Geschichte. Und Mortara könnte endlich mal wieder einen Sieg feiern, auch wenn es natürlich ganz klar mit dem WM-Titel wieder mal nicht reichen wird. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, seid anderer Meinung? Dann könnt ihr uns das zeigen unter www.kicktipp.de/Formel E. Hier könnt ihr teilnehmen und das Rennen und die Qualifyings tippen. Und wenn ihr besonders gut tippt, dann werdet ihr auch in der Analysefolge hier im E-Pod erwähnt.
Schauen beim Finale natürlich auch immer auf den Zeitplan, als auch auf die Situation, wann ihr euch das denn genau anschauen könnt und vor allen Dingen auch wo. Schauen aber erstmal auf den Zeitplan und den hast du wieder für uns vorbereitet, Tobi.
Genau, richtig. Wie so oft gibt es das erste Freitraining bereits am Freitag 17.30 Uhr deutscher Zeit. 40 Minuten, so wie eigentlich fast immer. Samstagmorgen geht's dann weiter 9.30 Uhr deutscher Zeit mit dem zweiten freien Training. Erneut 40 Minuten. Gut zwei Stunden später um 11.40 Uhr beginnt dann das Qualifying mit anschließender Duellphase. Und das Rennen über 38 Runden mit Pit Boost startet um 16.05 Uhr mit europäischer Zeit. Das dritte freie Training am Sonntagmorgen zur selben Uhrzeit wie Samstag 9.30 Uhr, auch wieder 40 Minuten. Dann haben wir 11.40 Uhr das Qualifying mit den Duels und das Rennen auch wieder um 16.05 Uhr, diesmal allerdings ohne Pitboost und nur über 35 Runden. Luca, wo kann man die Sessions denn verfolgen?
Die Sessions mit Qualifying und Rennen, das läuft auf jeden Fall bei DF1 im Fernsehen, als auch natürlich im Stream bei df1.de, die freien Trainings. Dort gibt's dann den Stream bei eformel.de zum Schauen. In Österreich laufen die Rennen der Formel E in diesem Jahr bei Krone TV, wichtig immer zu erwähnen. Und in der Schweiz ist es dann bei Blue Sport. Wenn ihr unterwegs seid oder vielleicht nicht unbedingt in eurem Heimatland unterwegs seid, dann empfehlen wir unter anderem Eurosport 2, die das Qualifying live zeigen, die beiden Rennen und das Sonntagsqualifying gibt es nur zeitversetzt. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Hingegen gibt es trotzdem alle Sessions europaweit auf den Streamingdienst Discovery Plus und HBO Max. Das ist nämlich mein Hinweis dazu, wenn ihr irgendwo im europäischen Ausland am Strand liegt und trotzdem die Formel E verfolgen wollt, dann geht das da auch. Und selbst wenn ihr dann ohne Bild auskommen müsst oder selbst wenn mit Bild, das ist immer zu empfehlen, nämlich jede Session der Formel E gibt es als Live-Ticker bei eformel.de zum Mitlesen und das empfehle ich jedem sehr warm ans Herz. Also ihr seid informiert, ihr schaut hoffentlich das Finale, egal wo, da gibt es keine Ausrede, deswegen ihr seid bestens informiert und da freut ihr euch sicherlich genauso wie ich, dass wir das Rennen auch nächste Woche besprechen können. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Nämlich schauen wir im Teleskop auf einen ungewöhnlichen Jaguar-Rekord.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Jaguar TCS Racing hat im Vorfeld des London E-Prix zwei Einträge im Guinness-Buch der Rekorde erhalten. Zum einen bildete das Team mit 29 Staffelläufern einen mehr als 100 Kilometer langen GPS-Verlauf der Kontur des Jaguar E-Type 7. Zum anderen wurde mit 109 Teilnehmern der Teilnehmerrekord für die größte Sim-Racing-Staffel gebrochen. Damit will Jaguar das Ende der Gen-3-Ära feiern, in der das Team 18 Siege, 23 weitere Podestplätze und insgesamt 1144 Punkte erzielt hat. Alles Rekordwerte. Luca, das ist doch eine etwas sehr ungewöhnliche Art, ein Formel-E-Rennen zu feiern. Findest du nicht auch?
Absolut, aber im Guinness-Buch der Rekorde zu stehen, immer, ich sag mal so, verrückte Ideen wert. Ich meine, ja, vor allen Dingen die Silhouette ihres eigenen Rennwagens dann auch nachzubilden, ist schon wahnsinnig. Ich meine, mit dem Erfolg, den man ja mit den Gen 3 Autos gemacht hat, ist ja schon nicht schlecht. Und vor allen Dingen jetzt eben mit diesen zwei Einträgen im Guinness-Buch der Rekorde kann man auf jeden Fall sehr ungewöhnlich feiern und wird sicherlich auch zumindest bei Jaguar länger in Erinnerung bleiben. Wie findest du den Rekord? Hätte man uns gefragt, glaube ich, ist jetzt die Frage, ob wir da mitgelaufen wären, Tobi.
Hätte ich mich nicht gegen ausgesprochen grundsätzlich. Ich meine, mit 29 Staffelläufern mehr als 100 Kilometer sind ja etwas mehr als 3 Kilometer pro Läufer. Ich glaube, das hätte ich auch noch geschafft. Aber ja, wie man auf die Idee kommt, finde ich schon spannend. Nichtsdestotrotz ist es natürlich was, was sich prima auch im Social-Media-Bereich vermarkten lässt. Da hat Jaguar ja auch das Ganze schon am Montag angeteasert mit dem ein oder anderen Reel auf Insta, wo der Juror vom Guinness-Buch der Rekorde zu sehen ist. Und finde ich auf jeden Fall eine nette und interessante Geschichte. Ist auf jeden Fall was, worüber man auch in so einem Podcast sprechen kann. Also da muss man ja sagen, das ein oder andere Team gibt sich da durchaus Mühe, mit einer kreativen Idee sich ins Gespräch zu bringen. Und ich glaube, das hat bei Jaguar in dem Fall auf jeden Fall funktioniert.
Wir bringen uns jetzt auch ins Gespräch, nämlich mit unserem Quiz. 3 Fragen, 3 Antworten, dann wäre es perfekt. Aber das ist nicht immer möglich. Die Fragen sind dann doch immer sehr, sehr schwierig zu beantworten. Und Tobi, du darfst mit deiner ersten von 3 jetzt anfangen.
Okay, Luca, meine Fragen drehen sich natürlich überwiegend um London, muss ich zugeben. Und zwar haben hier gleich drei Fahrer in der britischen Hauptstadt jeweils 5 Podestplätze gefeiert. Kannst du mir denn sagen, welche drei Fahrer das sind?
Jake Dennis, Oliver Rowland und britische Fahrer, meint
es. Nein, insgesamt, es sind 3 Fahrer, die jeweils 5-mal in London auf dem Podium gestanden haben.
Ich habe ja schon 2 genannt, dann sage ich Mitch Evans noch.
5-mal auf dem Podium gestanden in London haben Jake Dennis, Mitch Evans und der 3. Fahrer Nick de Vries. Oliver Rowland nicht. De Vries stand 5-mal auf dem Podium, aber wartet noch auf seinen ersten London-Sieg. Er wurde 4-mal Zweiter und 1-mal Dritter, unter anderem letzte Saison jeweils Zweiter geworden hinter Nick Cassidy. Das sind nur 2 von 3, gibt er aber trotzdem einen halben Punkt, Luca. Damit steht es 0,5:0.
Das wird sich auch so notiert. Dann schaue ich auf den aktuellen Hersteller-Weltmeister, der steht ja schon fest. Porsche hat den ja auch letztes Jahr gefeiert. Und da ist meine Frage, wie viele Punkte mehr hat Porsche bei ihrem Sieg des Herrschertitels im letzten Jahr eingefahren? Ich gebe dir eine Toleranz von 10 Punkten.
Also Porsche hat aktuell in der Herstellerwertung 448. Ich glaube, letztes Jahr lagen sie unter 400. Aber 448 haben sie jetzt. Dann sage ich mal 60.
Und das ist richtig, ich habe dir 10 Punkte Differenz gegeben. Es waren 65, also jetzt alleine haben sie schon 458 eingefahren. 65 mehr im Vergleich zur letzten Saison. 383 waren es im Jahr 2025 beim letzten Titel in der Hersteller WM. Deshalb zählt der Punkt und damit steht es 0,5:1 für dich.
Dann komme ich zu meiner 2. Frage, Luca. Wir hatten das Thema ja auch eben schon. 10 Rennen ist die Formel E bislang im Excel-Messezentrum gefahren. Ein Fahrer hat sich dabei als besonders konstant erwiesen und 10-mal Punkte geholt. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer das gewesen ist, der in jedem Rennen im Excel gepunktet hat?
In jedem Rennen hat er gepunktet. Boah. Ich sag jetzt einfach mal, ich glaube, wird nicht stimmen. Ich sag jetzt Jake Dennis.
Der Pilot, der 10-mal gepunktet hat, ist keiner, den man sofort auf dem Schirm hat, weil er 4-mal Zehnter, 1-mal Neunter und 1-mal Achter wurde. Dazu hat er 1-mal gewonnen, war 1-mal Zweiter und 1-mal Dritter. Es wird dich überraschen, es ist Pascal Wehrlein.
Ja, okay, krass. Bei meiner Antwort wusste ich schon, okay, Jake Dennis hat ja dieses eine Jahr auch gehabt in London, wo er ja nur im Autoscooter-Modus unterwegs war.
Genau, richtig.
Deswegen konnte das ja eigentlich nicht sein. Hätte man auch selber drauf kommen können. Aber Pascal Wehrlein, das stimmt, der geht vielleicht in London immer ein wenig unter. Es bleibt bei 0,5:1. Ich bleibe bei meinen WM-Favoriten oder bei dem aktuellen Tabellenführer besser gesagt, nämlich bei Jake Dennis. Der holte ja bei den Asienrennen insgesamt 80 Punkte und damit vor allen Dingen die meisten von allen und war auch wichtiger Grundstein in Richtung WM-Führung aktuell. Wer hat denn die drittmeisten Punkte bei den 5 Rennen in Asien eingefahren?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Wer hat denn sonst gut gepunktet? Ich glaube, Nick de Vries hat gut gepunktet. Der ist zwar, glaube ich, in Shanghai und auch beim ersten Tokio-Rennen nicht in die Punkte gekommen, aber er hat in Tokio gewonnen. In Sanya war er Dritter. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Pascal Wehrlein, der in Shanghai richtig gut gepunktet hat, mit Platz 1 und Platz 4 und eine Pole-Position dazu. Das waren 40 Punkte. Ich glaube, das eine Shanghai-Rennen können wir so ein bisschen rausrechnen. Ich glaube nicht, dass die Grassi oder Wern so viele Punkte geholt haben, um da tatsächlich eine Rolle zu spielen in der Statistik. So wie ich Wern sage, der ist natürlich auch in Tokio 1-mal 5., 1-mal 6. geworden. Also die meisten Jake Dennis, das ist klar. Also ich glaube, es muss einer von den dreien sein, die ich schon genannt habe. Wehrlein, de Vries oder Wern. Ich tippe auf de Vries.
Schauen wir mal drauf. Ich habe schon gesagt, 80 Punkte Jake Dennis hat er geholt in Asien, bei der Asien-Tour. Damit der erfolgreichste Fahrer gewesen mit Abstand. Platz 4. Ich mach's spannend. Pascal Wehrlein 40 Punkte geholt. Jetzt die Frage, wer hat sich Platz 2 geholt? Es war tatsächlich ziemlich knapp zwischen den beiden, aber die zweitmeisten Punkte hat Nick de Vries geholt mit 51 und Jean-Éric Vergne hat mit 48 Punkten die drittmeisten geholt. Mal nur zum Vergleich, 62 Punkte hat er in der gesamten Saison auf seinem Konto, also hat er den Bärenanteil dort allein in Asien bei den fünf Rennen geholt. Damit kann ich dir leider keinen Punkt geben. So, tut mir leid.
Okay, Luca, dann bleibt es ja beim 1:0,5. Hast du die Möglichkeit, in Führung zu gehen mit meiner letzten Frage? Die Formel E verabschiedet sich ja in diesem Jahr vom Excel, aber noch nicht von London. Nächstes Jahr wird der London E-Prix in Brands Hatch stattfinden. Wir hatten das Thema eben schon. Das ist damit bereits die dritte Strecke des London E-Prix nach Battersea Park in Saison 1 und 2 und dann jetzt dem Excel in den vergangenen Jahren. Kannst du mir denn sagen, wo sonst noch drei komplett verschiedene Strecken in derselben Stadt von der Formel E befahren wurden? Kurzer Hinweis, ich meine damit nicht Berlin, wo es diverse Konfigurationen in Tempelhof und ein Rennen auf der Karl-Marx-Allee gab. Es sind nicht verschiedene Streckenführungen gemeint, sondern tatsächlich komplett unterschiedliche Strecken.
Genau drei oder mehrere?
Genau drei.
Boah, das ist wirklich eine fiese Frage. Ich sag Mexiko-Stadt. Das macht keinen Sinn, aber ich sag Mexiko-Stadt.
Ist leider nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort wäre Miami gewesen. In Miami wurde gefahren in Saison 1 rund um das Hard Rock Stadium, der sogenannte Biscayne Bay Street Circuit. Dann wurde 2025 auf dem Homestead Miami Speedway gefahren und in diesem Jahr 2026 auf dem Miami International Autodrome. Drei komplett verschiedene Strecken, genau wie in London im kommenden Jahr. Luca, es bleibt leider aus deiner Sicht bei 0,5:1.
Es bleibt dabei, aber der Abstand könnte sich ja weiterhin dadurch einpegeln. Du hast gewonnen, aber ich habe noch eine Frage für dich. Nämlich, welche Nation ist in London am erfolgreichsten?
In Bezug auf Rennsiege, in Bezug auf Punkte?
In Bezug auf Siege.
Das müsste tatsächlich Großbritannien sein. Also Heimsiege gab es in London relativ oft. Jake Dennis, Alex Lynn.
Es ist knapp, also es ist tatsächlich knapp zwischen Neuseeland und Großbritannien, aber die Heimnation, die hat ihr Heimvorteil auch immer durchgebracht und damit ist Großbritannien die erfolgreichste Nation bei einem London E-Prix. Damit steht es 0,5:2 für dich und du hast es ja schon vorzeitig gewonnen, aber jetzt mit deutlich größerem Abstand. Glückwunsch für dich, Tobi.
Danke dir.
Und zum Schluss gibt es natürlich den Verweis auf Social Media, eformel.de, dort die Anspielstation für alles Wichtige, wenn ihr durch die Artikel rund um das letzte Rennwochenende dieser Saison als auch der Gen 3 Evo-Ära blicken wollt, gibt es dort auch alle Infos, als auch dann, wie gesagt, den Verweis dort auf die Social-Kanäle. Gibt es auch dann sicherlich vieles rund um dieses Wochenende, als auch natürlich diesen Podcast nicht vergessen zu abonnieren, als auch zu bewerten. Das gilt auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und vor allen Dingen alle Folgen gibt's auch zum Nachhören bei eformel.de unter dem Reiter Podcasts.
Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr Google-User seid, entweder auf eurem Mobilgerät oder auch auf eurem Rechner, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die neue Google-Funktion bevorzugte Quellen zu verwenden. Wählt da einfach eformel.de als bevorzugte Quelle aus und damit erhaltet ihr unsere Artikel in den Google-Suchergebnissen immer ganz weit oben. Einen Link zu dieser Funktion findet ihr unter jedem unserer aktuellen Artikel.
Und wir sind ja schon nächste Woche direkt wieder zurück, nämlich mit der Analyse-Folge zum London E-Prix. Tobi, du bist ja vor Ort im Messezentrum. Du siehst hautnah, wer denn der Formel E-Champion der letzten Gen 3 Evo-Ära sein wird. Und da sind wir gespannt drauf, wie das dann ablaufen wird. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr chaotisch, wie immer eigentlich in London. Ich hoffe mal, dass du da heil da ankommst und uns auch ein paar Stimmen mitbringst aus diesem letzten Wochenende.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mal von aus. Ich werde auf jeden Fall versuchen, da auch ein bisschen was an Content für den E-Pod mitzubringen, klar.
Und darauf freuen wir uns natürlich. Ich bedanke mich für deine Zeit.
Gerne doch.
Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid dann nächste Woche auf jeden Fall dabei bei der Analyse zum London E-Prix und vor allem zum Finale 2025-26. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.
Ciao.